Ja, danke schön an die Moderation. Also, ich bin 21 Jahre, studiere gerade Theologie, evangelische Theologie. Ups. Die Welt verzeihen mir. Studiere gerade im zweiten Semester. Wenn meine Predigt gut ist, liegt es daran, dass ich noch keine Predigtlehre hatte, aber das Studium ist schuld. Nein, Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr die Agnes kanntet. Die kommt, die ist so die Hauptamtliche hier, die ist so die Motivatorin, die ist organisiert, die haftet für das, was hier passiert. Und ich habe sie vor 3 Jahren auf der Freizeit kennengelernt und sie hat mitbekommen, dass ich in Elster studiere und sie hat gesagt, ich finde keinen, kannst du? Da dachte ich, okay, wenn kein anderer macht, dann mach ich's. Und dann hat sie mir das Thema gesagt, als ich zugesagt habe, Back to the Roots. Also ich weiß nicht, mit welchen Gedanken ihr hingekommen seid, mit, was ich euch darunter vorgestellt habe. Back to the Roots. Klingt so wie Back to Basic, zurück zu den Wurzeln. Was ist das eigentlich? Eigentlich sagt man das nur, wenn man sagt, ich bin jetzt eigentlich unzufrieden. Gehen wir mal ganz von Anfang. Wo komme ich eigentlich her? Oder ich sage anderen Leuten, ey, wo du gerade stehst, erinnere dich doch mal. Wo kommst du eigentlich her? Erinnere dich an deine Vergangenheit. Du warst doch auch mal in der Schule. Du wirst doch auch mal prüfen. Du warst doch auch mal ein Kind. Du hast doch auch mal keine Ahnung. Was ist denn deine Vergangenheit? Vielleicht dein Stammbaum? Was ist deine Wurzel? Das sind so Fragen, die da mitstehen. Was ist die Kultur, was uns prägt? Das sind Wurzeln, die uns prägen. Aber was sind genau unsere Wurzeln? Kann man überhaupt back to the roots? Kann man überhaupt zurück zu den Wurzeln? Und ich habe für mich persönlich auch einen herausfordernden Text genommen aus dem Johannes 15, Vers 1 bis 5. Ich lese vor, und zwar ohne Mike. Und wir sehen es auch. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird weggetan. Und an jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass die mehr Frucht bringe. Ihr seid schon reif um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt mit mir und ich mit euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann auf sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht in diesem Text. Ich finde ihn persönlich sehr herausfordernd. Ich weiß nicht, ob ihr den einladend findet. Ich mache mal kurz Bemerkung, damit ihr wisst, in welchem Kontext dieser Text. Das ist eine Rede von Jesus an seine Jünger. Guten Tag. Und das ist eine Abschiedsrede. Der Anfang der Abschiedsrede, das Letzte. Ich bin Gleichnis. Kurz bevor er verraten wird von Judas, ein enger Jünger von ihm, kurz bevor er weggenommen wird, gefangen genommen wird und gekreuzigt wird. Und kurz danach, nachdem er deinen Jüngern nicht den Kopf, sondern die Füße gewaschen hat und mit ihm das Abendmahl gefeiert hat, sagt er ihnen auf diesem Weg zum Garten Gethsemane dieses letzte Wort. Einzelne so Dinge wie, erinnere dich, back to the roots, erinnere dich. Aber wieso vergleichst du Jesus mit einer Pflanze? Das ist natürlich alles bildlich gemeint und Bilder haben Nuancen, Punkte, die sie ansprechen, wenn Jesus mir was verdeutlichen. Der Weinstock ist was für Juden, was sie waren, ganz was wesentlich. Es ist so, dass wie für Deutsche Fußball oder Bier, damit kann jeder was verbinden. Und Jesus hat gesagt, öfter zum Beispiel, er sagt in Johannes insgesamt 7-mal Ich Bin-Worte. Das sind ganz besondere Worte, weil sie zeigen, was ist seine Person, was ist seine Aufgabe. Sie verdeutlichen seine Macht und seine Fähigkeit und seine Autorität und die versucht er mit menschlichen Bildern, die wir versuchen können, ergreifen können, zu erklären. Er sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Der letzte Wort im Ich Bin-Beispiel. Wenn Jesus sagt, der wahre Weinstock, er ist nicht irgendein Weinstock, er ist der wahre Weinstock, sagt er. Was meint er damit? Im Alten Testament, das, was vor dem Neuen Testament steht, was die Juden hatten, was auch die ersten Christen hatten, die hatten nicht sofort entweder das Neue Testament, sondern das Alte Testament. Der wahre Weinstock. Der Weinstock war ein Symbol für Israel. Israel hat sich damit verglichen, die herausgeführt wurden aus Israel und verwuchert waren und sich beschwert haben. Aber Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr nicht. Ich bin der einzige wahre Weinstock. Wer was anderes behauptet, das solltet ihr überprüfen. Jesus sagt, sein Vater ist der Weingärtner. Natürlich meinte er nicht Josef, der Zimmermann war, wäre auch komisch, sondern er meint deinen himmlischen Vater Gott. Er, Jesus, als Retter für diese Welt, in diese Welt gepflanzt, als Weinstock. Und der Weingärtner hat die Aufgabe, nicht nur zu pflanzen, nein, die Aufgabe ist nicht zu Ende, sondern er kümmert sich weiter darum. Ein Weinstock macht immens von Arbeit. Man muss ständig schneiden, einen Winterschnitt machen, damit nächstes Mal wieder schneidet. Man muss ständig darum kümmern, weil sonst kriegt es keine Frucht, sonst könnt ihr es vergessen. Und wir sehen schon in Vers 2, was eine Arbeit das macht. Da schreibt er, einige Reben werden weggenommen, einige Reben werden gereinigt. Das macht uns Kummer. Irgendwie geht es hier nur um Frucht bringen, Leistung bringen. Wie in der Schule. Geht es hier nur um Leistung? Geht es nur darum, wer Frucht bringt, der wird gefördert? Der darf am Weinstock bleiben, der darf es genießen. Und der Vorteil, wenn man Theologie studiert, ist, dass man auch Sprachen lernen muss. Die Sprache, in der die Bibel geschrieben wird, ist unter anderem Griechisch. Und im Griechischen gibt es zwei Verneinungen. Da gibt das U, da verneint man eine Tatsache, das ist nicht so. Das, weiß nicht, weil er nochmal Meister wird, das ist nicht mehr so. Also, das wird man nicht verneinen, das wird mit mehr verneinen. Mehr ist ein Wunsch, ein Wille oder ein Gedanke. Und hier steht wirklich geschrieben, die wollen keine Frucht, oder die bringen keine Frucht, sondern er steht da geschrieben, die wollen keine Frucht bringen. Es ist eher mit so einer Nuance, die wollen eigentlich nicht. Sie wollen keine Frucht nehmen, Frucht bringen, deswegen werden sie weggenommen. Die wollen nicht und werden weggenommen. Aber jetzt fragt man sich, was meint Jesus mit Frucht? Und da gibt es zwei Aspekte. Einmal in Galater 5, Vers 22, da haben wir auch ein schönes Bild machen lassen. Da, genau. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Das schreibt Paulus. Das sind gute Eigenschaften. Ich wünsche mir auch einen oder andere davon auch besser zu beherrschen. Wie das Letztere. Freuen kann ich sehr gut, aber beherrschen, da wird noch nicht üben. Aber hier spricht jetzt auch der Jünger, also die letzten Elf, mit denen er noch abhängt, die noch bei ihm sind, und sagt, ihr sollt an mir bleiben und Frucht bringen. Und dieses Frucht bringen heißt auch für eine Pflanze, dass man sie vermehrt. Also die Früchte sind nicht dafür da, dass wir sie essen eigentlich. Also so gerne die Weintrauben essen, sind eigentlich da für die Pflanze, dass sie sich vermehrt und dass sie sich ausbreitet. Dass das Evangelium sich ausbreitet. Er sagt ihnen, ihr seid der Träger des Evangeliums. Ihr sollt Frucht bringen nach mir. Ihr sollt von Gott, von mir und vom Evangelium erzählen. Bringt Frucht und erzählt davon. Aber hier ist ein Posten, da gibt es Reben, die bringen keine Frucht. Die wollen keine Frucht. Komisch. Wie kann man denn als Rebe an einer Pflanze keine Frucht bringen? Und da habe ich mich immer schlau gemacht, gibt es das überhaupt? Ist das nur eine Theorie von Jesus, um halt verdeutlichen von Menschen, die einfach diese Früchte, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Freude, Sondergleichen wollen, sondern gibt es das vielleicht auch. Und da habe ich noch ein Bild gefunden, um es euch zu erklären. Das ist eine Tomatenpflanze. Von der Weinstock habe ich kein gutes Bild gefunden. Ich erkläre euch das mal. In der Mitte seht ihr den Stamm. Und links und rechts, das sind so Triebe, die gehen rauf vom Stamm. Und da wird sich Blüten bilden. Und durch die Blüten, wenn die bestäubt werden, bilden sich dann Tomaten. Oder das Weinstock der Traum natürlich. Und in der Mitte, das erkennt man gar nicht mehr. Also, man könnte es verwechseln. Das nennt man ein Geisttrieb. Ein Geisttrieb ist, das kann sich aus dem Rebentrieb entwickeln, das kann sich auch am Stamm entwickeln. Das sind Triebe, die so aussehen wie ein fruchtbarer Trieb, wie eine Rebe. Aber sie sind. Die stehen in Konkurrenz, oder man dachte, die stehen in Konkurrenz zum fruchtbaren Trieb. Die nehmen doch unnützerweise Wasser weg. Das ist der Ausgangspunkt, wo Jesus das spricht. So dachte man vor 2000 Jahren, in den 50er, 60er haben wir herausgefunden, dass es gar nicht so schlecht ist, aber zu der Zeit dachte man, die nimmt nur Wasser weg. Und Platz, die muss weg, die muss entfernt werden, die muss gereinigt werden. Jesus benutzt das Wort reinigen in Vers 2 und sagt, ey, die Frucht bringen, sondern noch gereinigt werden, dass sie noch mehr Frucht bringen. Und das heißt zum Beispiel, dass Geistiger entfernt werden, dass vielleicht auch ein, zwei Blätter entfernt werden, dass ein bisschen gestockt wird, dass nicht zu lang wird, dass die Konzentration der Energie der Pflanze wirklich in die Trauben, in die Frucht geht und nicht irgendein Stiel einer Pflanze. Ja, Geistliebe. Da kommt der Name auch, weil Geister sind nicht zu teilen. Gott möchte die fördern, nicht die schon eh alles haben oder was können, sondern wenn die fördern und fordern, die wollen, die wir Frucht bringen wollen. Es ist dieses Mäh, das Ausdruck, es geht hier um den Wunsch, dass man wirklich dranbleiben will. In Vers 3, noch hier Vers, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch geredet habe. Und da frage ich mich komisch. In Vers 3 redet man von, die Frucht muss gereinigt werden. Und jetzt geht es wieder, ihr seid auch schon rein. Also ein oder das andere, das geht doch nicht. Und das bezieht er sich auf Johannes 13, Vers 10, wo es darum geht, genau, Reinheit bedeutet fähig, ihr seid befähigt, Frucht zu tragen. Und in Johannes 13, Vers 10 sagt das Petrus, wer gewaschen ist, bedarf nichts, wirst du rein. Aber als dass ihm die Füße gewaschen werden, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und er benutzt ein ganz komisches Beispiel. Wir sind komplett rein, aber genau verschlossen durch diese Welt. Und die hat alle so früher jedes Mal, schon sagen wir heutzutage, so Sandalen angehabt. Und die wurden natürlich dreckig. Und vorm Essen, also vorm Abendmahl, hat Jesus dann jemand die Füße gewaschen. Und er sagt ihm dieses Wort, weil Petrus versteht das nicht. Er sagt, ihr seid schon rein, aber trotzdem müssen eure Füße noch rein gewaschen werden. Und das verstehe ich darunter, dass wir trotzdem Schuld auf uns leiden, dass wir trotzdem missbauen, trotzdem Fehler an den Menschen antun. Und mir sagt, du bist rein, aber du musst trotzdem noch gereinigt werden. Wir sind in einem Prozess des Wachstums. Wir sind durch den Tod Jesu Christi reingewaschen. Jesus gibt es einfach schnell in die Suboptimal mal laufen und die möchte er angehen. Er möchte, dass wir ihm zur Verfügung stehen. Dass wir es auch wollen. Er will nicht prügeln oder zwingen, sondern er möchte, dass wir es wollen. In Vers 4 und 5 bleibt in mir und ich bleibe in euch. Ich denke, wenn ich das lese, es muss nur mit Jesus bleiben, damit er bei mir bleibt. Nein, das meint es nicht. Das meint es eher so, wenn ihr bleibt in mir oder wenn ihr in mir bleiben wollt, ich bin auf jeden Fall in euch. Also, was kommt, was geht, es ist eure Entscheidung, ihr dürft bei mir bleiben, aber ich bleibe auf jeden Fall bei euch. So meint es. Das war so mein Missverständnis damit. Und Vers 4 ist so ein Negativbeispiel. wenn die Wehen nicht am Weinstock bleiben, dann wehen sie keine Frucht. Und in Vers 5 geht es darum, wenn sie dran bleiben, dann wehen sie Frucht. Ja, ist klar, wenn ich einen Apfelbaum den Ast abhacke und der liegt da, dann wird dieser Ast nie wieder Frucht bringen. Es ist unmöglich, weil er nicht mehr am Stamm ist. Er kann nicht mehr die Nährstoffe aufnehmen, er kann nicht mehr die Luft aufnehmen, die Wasser aufnehmen, Nährstoffe aufnehmen. Er ist tot. Also was ganz Grundsätzliches wird hier erklärt. Aber hier sagt hier, bleibt. Bleibt in mir. Und wir sollen auch nicht, hier steht, dann bringt ihr viel Frucht, dann wir tragen Frucht, aber wir erzeugen sie nicht selbst. Durch den Weinstock werden Früchte erzeugt. Durch den Weinstock werden gute Eigenschaften wie Geduld, Frieden, Liebe, Selbstbeherrschung, Treue, Güte, langsam die Prozesse entstehen. Ihr müsst wissen, wenn man einen Weinstock pflanzt, wisst ihr, wie lange es dauert, bis es die ersten Früchte entstehen? Habt jemand einen Tipp? Wie lange dauert es, wenn ich einen Weinstock pflanze? Wann kommen die ersten Früchte? Ja?
3 Jahre?
Genau, exakt um die 3 Jahre. Also um die 3 Jahre, genau. Da ist ein Weingärtner. Pflanzen den Weinstock an und er muss 3 Jahre sich um diese Pflanze kümmern, bevor sie Frucht bringt. Und dann bringt sie ungefähr bis zum 20. Jahr reichlich Frucht und dann nimmt sie langsam ab. Und so eine Pflanze kann so um die 100 Jahre Frucht bringen. Die werden zu weniger, aber die werden nahrreicher, nährreicher, weil die Wurzeln immer tiefer hineingehen, weil sie immer mehr herausholen. Und das tut den Früchten gut. Wir tragen Früchte, aber wir erzeugen sie nicht. Wie können wir Früchte bringen? Müssen wir zwanghaft an Jesus festhalten und betteln, Herr, lass uns nicht los, schneid uns nicht ab. Bitte, 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 bitte. Nein. Er sagt, er verwendet das Wort bleiben. Und bleiben ist ein Aufforderung. Bitte bleibt in mir. Aber es bedeutet auch, dass wir es freiwillig tun dürfen. Ihr sagt, ihr aber bleibt nicht ohne einen Willen in mir. Euer Bleiben ist eine Sache eigener Freiheit und Verantwortung. Wir haben die Möglichkeit, bei Jesus zu bleiben oder nicht zu bleiben. Wir müssen nicht festhalten, er ist auf jeden Fall da. Auch wenn wir Scheiße bauen, auch wenn es nicht gut läuft. Er ist da. Aber er will uns nicht zwingen. Eine gezwungene Liebe ist keine Liebe. Er will wirklich authentische Liebe. Er will authentisches Christ sein und nichts dahin genuscheltes irgendwas hingewachsen. Sondern wenn wirklich, bleibt doch bei mir. Und ich bleibe auf jeden Fall bei euch. Ihr dürft entscheiden. Er ist einen Schritt auf uns zugekommen und wir dürfen auch einen Schritt machen. Wir dürfen uns als Reben am Weinstock Jesu als getragen wissen. Ganz sicher. Damals wie heute haben wir und wie die Jünger. Und der eine Jünger hat sich dagegen erschien, am Weinstock zu bleiben. Und er hat keine Früchte getragen, weil er nicht sein Evangelium raushauen konnte, sondern er hat sich erhängt. Judas aus Scham, aus Frust. Und die anderen Jünger haben auch Mist gebaut. Der Petrus, der hat Jesus verleugnet dreimal. Und das war auch nicht gut. Aber Jesus hat trotzdem verziehen. Also nur wenn man Mist baut. Und auch wenn man bei Jesus ist und trotzdem Mist baut, heißt es nicht, wir dürfen zurück. Jesus hat die Kraft, Tote aufzuerwecken, Scham in Stolz zu verwandeln, Schwachheit in Stärke zu verwandeln. Er kann uns aufrichten. Er kann uns befähigen, reinigen, reinwaschen mit seinem Blut, das zu werden, was er sich wünscht, was er sich erhofft, der Weingärtner. Der großartige Weingärtner erfreut sich, wenn wir Frucht bringen. Auf jeden Fall. Es ehrt ihn wirklich. toll. Die Pflanze bringt Frucht, weil ich mir so viel Mühe gebe. Und die Reben wollen es auch. Die geben ihr Bestes, die schönsten Früchte. Aber er freut sich auch, wenn er die Gelegenheit hat, den einen oder anderen Geiztrieb an den Reben am Stamm zu entfernen, dass sie noch besser durchblutet, noch besser Nährstoffe durchgeht. Und ich frage dich heute Abend ganz besonders auf mich, was gibt dir, was gibt mir die Kraft und Sicherheit? An welchen Wurzeln hängst du? Und welche Geiztriebe in deinem Leben, die dir unnötigerweise Kraft ziehen, hängst du noch? Du möchtest vielleicht loslassen. Der Weingärtner ist fröhlich dabei, mit dir das anzugehen. Er will bei dir sein, er will Frucht sehen, aber nicht, weil er das nötig hat. Er ist perfekt, er will das um unseren Willen Frucht bringen, dass wir auch andere zeigen können, wie so ein Leben aussehen kann. Und ohne zu sagen, bei uns Christen sagt alles gut, wir sind die liebsten Menschen, die geduldigsten Menschen, die selbstbeherrschbaren Menschen. Das ist Quatsch. Wir haben auch unsere Macken und Fehler. Aber wir können uns eingestehen, dass wir nicht perfekt sind. Und der Weingärtner kommt und hilft uns, beschneidet uns. Manchmal tut das weh, manchmal tut es nicht weh, weil es durch das Wort auch Reinigung geschieht. Wie Vers 3, durch das Wort seid ihr rein geworden. Aber manchmal tut es auch weh. Manchmal muss man loslassen. Manchmal muss man auch nicht loslassen. Und genau, an welchen Wurzeln hängst du? Amen.